SRF 2 Kultur.
Und nun zu Kontext mit der Frage, lebt es sich auf dem Land besser als in der Stadt? Am Mikrofon Angelika Schett. Viele Menschen sehnen sich nach dem ruhigen, einfachen Leben auf dem Land, jenseits des urbanen Gewusels. Eine Sehnsucht, die die Menschen schon seit langem erfüllt. Die neue Ausgabe des Philosophie-Magazins widmet sich der Frage, woher die Sehnsucht nach dem ländlichen Leben rührt und was Menschen dagegen setzen, die mit der Landlust so gar nichts am Hut haben. Svenja Flasspöhler, Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, ist heute mein Gast und gibt Antworten. Svenja Flasspöhler, warum sprechen wir von Landlust, was ja doch so das üppige, füllige Leben suggeriert, und eigentlich nie von der Stadtlust und wenn dann nur mehr als Gag?
Ich glaube, dass die Landlust, so heißt ja auch ein bekanntes Magazin, das ja Millionenauflagen feiert derzeit, dass die Landlust steht für eine ganz bestimmte Sehnsucht. Und zwar die Sehnsucht tatsächlich nach langsameren Rhythmen, nach Entschleunigung, nach innerer Einkehr. Wir leiden, glaube ich, gegenwärtig sehr stark unter dem städtischen Dauerdruck, unter dem wahnsinnig schnellen Rhythmus, der ja auch immer schneller wird, je weiter sich die Technik entwickelt. Also das heißt, dieses Gefühl des Gehetztseins, dieses Gefühl, ständig immer nur reagieren zu müssen und gar nicht wirklich mal sich Gedanken hingeben zu können, wirklich auch Stille auszuhalten. Dafür steht das Land ja durchaus auch. Ich glaube, dass uns all das wirklich diese Sehnsucht nach dem Land spüren lässt und tatsächlich auch eine Lust auf das Land spüren lässt.
Was für eine Art Land ist bei Ihrem Nachdenken in Ihrem Philosophie-Magazin überhaupt gemeint? Wir haben ja da die Agglomeration oder das ganz entlegene Dorf.
Also es ist natürlich zunächst einmal vom Menschen beackerte Natur gemeint. Es ist jetzt nicht die Wildnis gemeint. Das ist ja durchaus auch nochmal entscheidend. Also auch wenn wir von Landlust sprechen, dann meinen wir jetzt ja irgendwie nicht den wilden Tiger, der uns da an der nächsten Ecke irgendwie in Stücke reißt. Also die Natur hat ja durchaus auch Zähne. Und wenn man immer davon spricht, dass die Natur heilt und dass wir im Einklang mit der Natur leben sollten und so weiter, da übersieht man natürlich auch die Zerstörungskraft der Natur. Ja, also auch eine Krebszelle ist Natur. Insofern ist natürlich das, was wir damit Land meinen, immer schon bearbeitete Natur, gezähmte Natur. Und was wir damit meinen, ist tatsächlich, dass durchaus das Dorf, in das ja viele Städte auch, gerade wenn Kinder kommen, sich überlegen zu ziehen, also dieses Gefühl, gerade Kindern dörfliche Strukturen bieten zu wollen oder meinetwegen auch den Vorort, den grünen Speckgürtel, in dem es sich dann eben doch auch mit Kindern möglicherweise besser leben lässt. Das ist, glaube ich, etwas, was gerade auch viele Großstadteltern umtreibt.
Svenja Flasspöhler, aber zuerst mal nochmal mit Blick auf die technische Moderne, so scheint es. Diese Moderne verfolgt uns in der Stadt auf Schritt und Tritt. Da ist die Rede von Hektik, Stress und so weiter. Und dagegen eben wird die Ruhe auf dem Land gesetzt. Eine Ruhe, die es einem ermöglicht, so wird suggeriert, zum wahren Selbst zu kommen, bei sich zu sein. Und diese urbane Dauerzerstreuung scheint das ja viel weniger zuzulassen.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, das zeigt ja auch einen Blick in die Philosophiegeschichte, dass tatsächlich auch viele Philosophen, zum Beispiel allen voran eigentlich Martin Heidegger, immer schon gesagt haben, wer wirklich denken will, wer philosophieren will, wer zu sich kommen will, der muss die Einfachheit des Landes aufsuchen. Der muss im Grunde genommen asketisch leben mit dem, was er wirklich zum Leben braucht. Und das ist eben genau sozusagen die Berghütte, in der Heidegger ja auch viele seiner Schriften verfasst hat. Der Städter dagegen lebt irgendwie in diesem Überfluss. Er ist umgeben von Dingen, die er eigentlich überhaupt nicht braucht, um zu leben. Er genießt ständig und auf diese Weise entfremdet er sich eben inmitten der sogenannten Vergnügungspaläste, so nennt Heidegger das, glaube ich, von sich selbst und findet einfach nicht mehr zum Eigentlichen.
In Ihrem Magazin mit Blick auf die alternative Stadt- oder Landleben lassen Sie ja diverse Philosophen zu Wort kommen und ihre verschiedenen Positionen. Ich habe jetzt mal zwei davon ausgewählt, von denen die eine Position im 19. Jahrhundert formuliert wurde, und zwar vom amerikanischen Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau. Der lebte 1817 bis 1862 und der hat die Frage, ob wir auf dem Land unser wahres Selbst finden, positiv beantwortet. Und zwar so: Wahre Selbsterkenntnis erfordert ein Maß an Achtsamkeit, wie es nur auf dem Land zu erlangen ist. Der lebte das auch, bezog 1845 eine von ihm selbst erbaute Holzhütte in den Wäldern der Provinz New Englands. In dieser Einsamkeit, so war seine Überzeugung, könne er dem Geschwätz, der permanenten Ablenkung und der ökonomischen Ausbeutung der Stadt entgehen und ein philosophisches Leben führen, das nach Einfachheit, Unabhängigkeit und Großherzigkeit verlange. Allerdings verließ er die Wälder nach 2 Jahren und kehrte zurück in die Stadt. Und Zitat von ihm:
Ich verließ die Wälder aus einem ebenso triftigen Grund, wie es jener war, der mich hergeführt hatte. Vielleicht in dem Gefühl, dass ich noch verschiedene andere Leben zu leben hätte und für dieses eine nicht mehr Zeit aufbringen könne.
Svenja Flassböhler, da fehlte dem guten Mann ja doch noch etwas auf dem Land.
Ja, ich meine, das ist natürlich genau das, was dann der Städter doch auch befürchtet, wenn er sich wirklich vorstellt, auf dem Land zu leben. Also der langsame Rhythmus hat ja durchaus auch eine dialektische Kehrseite. Man kann sich einfach auch langweilen und dass die Wiederkehr des ewig Gleichen, also man beackert das Feld, man sieht morgens die Blümchen wachsen, man hört die Vögelchen und so. Das ist zwar alles sehr beschaulich, es ist aber auch in gewisser Weise redundant. Und ich glaube, dass genau diese Wiederkehr ja auch etwas durchaus Ermüdendes hat und natürlich das Gefühl auch sehr schnell entstehen lässt, ich verpasse etwas, ich kriege vielleicht auch nicht genug Anregungen. Ich meine, das ist ja auch das, was ein grundsätzliches Problem von Philosophen ist. Also ich meine, wenn die immer nur auf dem Land sind und immer nur in den Bergen wandern gehen und auf Feldwegen und Holzwegen, dann kriegen sie eben auch möglicherweise auf die Dauer nicht genug Inspiration. Das heißt also, letzten Endes ist möglicherweise genau dieser Wechsel, dieser spannungsvolle Wechsel zwischen Metropole und Land, das Ideale, um zu denken. Vielleicht.
Vielleicht. Die andere Seite pro Stadt, dafür steht bei Ihnen nun Michail Bachtin, russischer Literaturwissenschaftler, der im 20. Jahrhundert die Frage, ob wir auf dem Land unser wahres Selbstfinden so beantwortete. Nein, Landbewusstseine können die in ihnen angelegte Komplexität nicht voll ausschöpfen. In der Stadt könne man, so meint er, mit verschiedensten Kulturen und Sprachen aktiv miteinander in Kontakt kommen, mit sich wechselseitig beleuchtenden Sprachen, ja, die Stadt bringe ein erkenntnisfreundliches Klima hervor. In der Vielfalt verschiedenster Weltanschauungen und Ideologien könne man die eigene Stimme suchen. Für ihn ist das moderne Selbst ein Selbst, das sich in der Stadt gesucht und gefunden hat. Svenja Flassböhler, welcher Position geben Sie eigentlich den Vorrang?
Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich kenne tatsächlich beides. Ich kenne durchaus dieses heideggerische Moment, dass man in der Tat, während man sich in der Natur befindet, auf dem Land befindet, plötzlich Gedanken kriegt, die man so nicht hatte, möglicherweise auch unangenehme Gedanken, die dann aber eben wieder, ja, durchaus sich fruchtbar machen lassen. Also auch unangenehme Gedanken sind notwendig und in der Philosophie selbstverständlich vorhanden. Es ist ja tatsächlich gerade die Stille, die man so als Städter häufig als irgendwie unangenehm empfindet, nach der man sich dann aber doch immer sehnt. Das ist ja eine ganz ambivalente Sache mit der Stille. Jedenfalls glaube ich schon, man sollte sich ihr hin und wieder, wenn man denn wirklich denken will und zu sich kommen will, auch aussetzen. Die Stille ist ja auch zutiefst assoziiert mit dem Tod. Wahrscheinlich ist es deshalb diese Unheimlichkeit, die wir da spüren. Aber das haben Philosophen auch schon immer gesehen, die Konfrontation mit dem Nichts ist eigentlich die Geburtsstunde des philosophischen Gedankens. Und dieses Nichts, diese Leere, diese Stille ist möglicherweise mit dem Land viel stärker verbunden als mit der Stadt. Gleichzeitig würde ich eben schon sagen, Bachtin hat durchaus recht, wenn er sagt, Landbewusstseine können die in ihnen angelegte Komplexität nicht ausschöpfen. Und damit ist Bachtins Philosophie auch sehr genau getroffen. Er sagt ja, das, was ein Mensch denkt, ist zutiefst hervorgebracht eigentlich durch die gesellschaftliche Interaktion. Das heißt also, der Mensch ist nicht einfach dieser oder jener, sondern er wird der, der er sein kann, wenn er sich inspirieren lässt, wenn er sich den unterschiedlichen Anreizen aussetzt, wenn er ein Städter ist und tatsächlich auch die Vielfalt der Anregungen lustvoll aufnimmt. Und nur dann kann er eben die ihm mögliche Komplexität tatsächlich verwirklichen. Und das kenne ich natürlich auch. Also ich lebe in Berlin und ich genieße das schon sehr, dass man einfach ja auch mit Menschen in Kontakt kommt, die viel erleben, die neugierig sind, die viel lesen, die in Ausstellungen gehen und so weiter. Also ich glaube, dass mir auf die Dauer auf dem Lande dann doch auch der Anreiz zu denken möglicherweise fehlen könnte.
Kontext zur Frage, lebt es sich auf dem Land besser als in der Stadt? Dazu spreche ich mit Svenja Flasspöhler, Philosophin und stellvertretende Chefredaktorin des Philosophiemagazins, das sich in seiner neuen Ausgabe diesem Thema widmet. Nachdem wir das Thema jetzt mal mit Blick auf die Philosophen besprochen haben, vor allem und auch mit Blick auf Sie, die Sie ja Philosophin sind, Svenja Flasspöhler, nun zu der Idee, dass unsere Kinder auf dem Land bessere Voraussetzungen hätten, aufzuwachsen als in der Stadt. Sie sprachen ja auch schon davon. Die Nähe zu Natur, zu Tieren, jenseits des Konsums, das hat ja was für sich. Auch hierfür machten und machen sich Philosophen stark. Jean-Jacques Rousseau steht hierfür wie kaum ein anderer. Aber aktuell nennen Sie den Philosoph Andreas Weber, der in einem Buch Mehr Matsch, Kinder brauchen Natur, ja eigentlich auch auf Rousseaus Pfaden wandelt. Die Vorstellung, dass Kinder eben besser auf dem Land aufwachsen als in der Stadt, hat ungebrochen Konjunktur. Wie kann sich diese Vorstellung so gut halten?
Ich glaube, sie hält sich gerade deshalb so gut, weil gegenwärtig immer mehr Kinder in der Stadt groß werden. Das ist also eine Tendenz. Und wie das immer so ist, wenn etwas zur Normalität wird, dann sehnt man sich ganz schnell dann doch wieder nach dem anderen, nach dem ländlichen. Also das ist, glaube ich, schon eine Dynamik, die sich da beobachten lässt. Es ist aber natürlich auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo ständig Kinderkrankheiten, also auch psychische, vermehrt diagnostiziert werden. Also Stichwort Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also das ist natürlich etwas, was dann auch fälschlicherweise, muss man sagen, mit der Stadt assoziiert wird. Faktisch gibt es da aber eigentlich überhaupt keine Unterschiede zwischen Stadt und Land. Aber so dieses Gefühl, man setzt die Kinder einer Umwelt aus, die eigentlich nicht gut für sie ist. Einer überreizten Umwelt, einer lauten Umwelt, einer lärmenden Umwelt. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was viele Eltern kennen, und natürlich auch dieses Gefühl, es wäre alles viel einfacher, wenn wir einen Garten hätten, wenn die Kinder nach draußen könnten, wenn sie tatsächlich ja mit der Natur auch in Berührung kämen, wenn sie eine Naturverbundenheit entwickelten. Es ist ja auch so ein, doch mehr als ein Klischee, würde ich sagen, dass viele Großstadtkinder nicht wissen, wo die Milch herkommt. Tatsächlich glauben viele Kinder, dass Enten gelb seien, weil es eben in der Werbung so aussieht und so weiter. Also das heißt, diese Entfremdung, die viele Eltern an ihren Kindern entdecken und die sich eben auch sorgen um das Wohl ihrer Kinder, das ist, glaube ich, etwas, was viele darüber nachdenken lässt, sobald Kinder da sind, dann doch rauszuziehen ins Grüne.
Das denken viele, und wie denken Sie?
Also ich habe eine Tochter und die ist 5 und mir sind diese Gedanken durchaus nahe, das kann ich gar nicht verleugnen. Ich glaube schon, dass es etwas anderes ist, wenn ein Kind einen Baum hochklettert oder ob es irgendwie von einer Rutsche rutscht, weil an einem Baum lässt sich tatsächlich etwas entdecken. Man kann die Rinde befühlen, man hat auch eine Verbindung zum Baum. Also das muss ich auch sagen, weil ich selber ein Landkind bin. Ich komme vom Dorf und es gab tatsächlich Lieblingsbäume und es gab Lieblingswiesen. Und ich habe das schon als Kind sehr, sehr genossen. Und manchmal denke ich, dass es für meine Tochter tatsächlich auch schön wäre, das zu haben. Aber es gibt da auch eine andere Seite und ich glaube, die sollte man eben durchaus auch sehen. Also diese Annahme, dass im Grunde nur auf dem Land aus kleinen Menschen gute Menschen werden, die lässt sich bei näherem Hinsehen dann eben doch nicht halten. Und ein Philosoph, der da, finde ich, sehr erhellend ist, ist Helmut Plessner. Der hat 1924 ein Buch geschrieben, Grenzen der Gemeinschaft. Und da zeigt er eigentlich sehr schön auf, inwiefern eben gerade diese durchaus auch ländliche Gemeinschaft nicht unbedingt nur Gutes mit sich bringt. Er sagt, dass zum Beispiel moralisches Verhalten sich eigentlich doch erst dann zeigt und wir moralisches Verhalten auch erst dann lernen, wenn wir eben nicht immer nur mit Leuten konfrontiert sind, denen wir uns sowieso schon verbunden fühlen, also mit Freunden, Nachbarn, möglicherweise auch politisch Gleichgesinnten, sondern wenn wir wirklich mit Fremden in Berührung kommen. Da zeigt sich wahre Moralität. Das andere ist natürlich auch, dass die Stadtkinder, und da würde ich mein Kind durchaus zuzählen, im Grunde eine Offenheit an den Tag legen, die ich schon bewundernswert finde. Also gerade die Tatsache, dass es einfach in einer Großstadt alle möglichen Lebensformen gibt, lässt ein Kind eben auch offener werden für diese Lebensformen. Also ein Transsexueller, danach dreht sich meine Tochter überhaupt nicht um. Auf dem Land hingegen würde, glaube ich, ein Transsexueller sehr auffallen, und zwar zum Negativen. Also das, denke ich, das sind Punkte, die man durchaus auch sehen muss und wo man sich fragen muss, ob nicht möglicherweise doch die Stadt der zunehmend globalisierten und auch liberalisierten Welt weitaus mehr entspricht und auch insofern die Kinder viel besser auf eine solche Welt vorbereitet. Das, was mir noch wichtig ist und was auch Plessner in seinem Buch, finde ich, sehr schön beschreibt, ist, dass die berühmt-berüchtigte Blasiertheit des Stadtkindes, die schon von Georg Simmel festgestellt wurde und die man ja tatsächlich auch kennt.
Simmel, der hat ja in seinem Essay, den Sie zitieren, Svenja Flasspöhler, Die Großstädte und das Geistesleben, Folgendes geschrieben, Zitat.
Die so entstandene Unfähigkeit, auf neue Reize mit der ihnen angemessenen Energie zu reagieren, ist eben jene Blasiertheit, die eigentlich schon jedes Kind in der Großstadt im Vergleich mit Kindern ruhigerer und abwechslungsloserer Milieus zeigt.
Da ist ja eine mächtige Wertung drin.
Und die ist natürlich auch richtig. Also ich meine, in dem Moment, wo ich wirklich überhaupt keine Ablenkung habe, wo eben die Eintönigkeit des Landlebens vorherrscht, da kann ich mich natürlich auch den Dingen viel konzentrierter widmen. Das ist, glaube ich, schon so. Und ich merke das auch, wenn ich mit meiner Tochter durch die Stadt gehe, da passiert so viel, so unglaublich viel. Sie muss sich in gewisser Weise abschirmen von diesen ganzen Anreizen, weil sie sonst einfach sowieso an jeder Ecke stehen bleiben würde und wir zu allen Terminen zu spät kämen, aber auch, weil sie es, glaube ich, kognitiv überhaupt nicht fassen könnte. Das heißt also, dieses Abschirmen, das ist schon etwas, was mit der Großstadt aufs Innigste verbunden ist. Aber ist das denn wirklich nur negativ? Für Plessner durchaus nicht, weil er sagt, gerade dieses Abschirmen, dieses sich Verstecken auch hinter einer Maske, das ist doch auch etwas Gutes, weil sie ermöglicht dem Menschen eine innere Freiheit. Er sagt, dass in dem Moment, wo ich mich immer authentisch dem anderen öffne und mich ihm zeige, wie ich wirklich bin, da verliere ich auch ein Stück Privatheit, ein Stück Intimität. Und für ihn sind eben auch solche öffentlichen Umgangsformen wie Höflichkeit, auch wie Grazie, wie eine gewisse Theatralität, die Großstadtmenschen ja durchaus auch haben, etwas Positives, weil genau diese Theatralität, diese Nicht-Authentizität innere Freiheit ermöglicht.
Das Interessante dabei ist ja, dass es manchmal so in dieser Kontroverse so aussieht, als sei diese innere Freiheit und dieses Stück Anonymität, das ja damit einhergeht, erkauft durch ein mangelndes Sozialverhalten, das eben in dörflichen Gemeinschaften, jeder kennt jeden, man hilft sich und so, während man in der Stadt am Verelendenden irgendwie vorbeirauscht.
Das stimmt natürlich auch. Es gibt ganz viele Beispiele, die stehen dann auch immer so auf den Panoramaseiten der Zeitungen aus Großstädten, wo ein ganz schrecklicher Unfall passiert und die Leute fahren einfach weiter und helfen nicht, weil sie den, dem dieser Unfall passiert ist, schlichtweg nicht kennen. Das stimmt bestimmt. Also wer in einem Dorf vom Fahrrad fällt, da halten wahrscheinlich sofort 5 Leute an und sagen, Mensch, Karl-Heinz, was ist passiert, und helfen ihm und laden ihn erstmal nach Hause ein zu einer Tasse Kaffee. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kenne ich aus meinem westfälischen Dorf, wo ich herkomme, auch. Aber die Frage ist doch, was passiert, wenn sich mein moralisches Verhalten, meine Hilfsbereitschaft nur bezieht auf Menschen, die ich kenne? Dann ist man nämlich sehr schnell bei der Kehrseite der Gemeinschaft. Ja, also die Gemeinschaft hat ja immer auch die Tendenz zur Gleichförmigkeit, zum Ausschluss. Das heißt, ich helfe nur noch denen, die ich irgendwie kenne, die mein Nachbar sind, die auch in gewisser Weise die Gesinnung des Dorfes widerspiegeln. Also zum Beispiel bei uns im westfälischen Dorf, da wäre man durchaus aufgefallen, wenn man jetzt irgendwie Kommunist oder Sozialist gewesen wäre. Da wäre man auch aufgefallen, wenn man homosexuell gewesen wäre oder Muslimin. Also das heißt, geholfen wird vielfach auf dem Land eben auch nur denen. Ja, der Philosoph Tönnies spricht in diesem Zusammenhang von einem Wesenwillen, also der Wesenwille der Gemeinschaft. Man hilft eben nur denen, die diesen Wesenwillen der Gemeinschaft auch haben. Und da, genau an diesem Punkt, schaltet sich dann eben der Helmut Plessner ein und sagt, diese Gleichförmigkeit, die hat eben immer auch die Tendenz zum Totalitarismus, das ist regelrecht gefährlich. Und wir müssen doch darauf achten, dass wir tatsächlich nicht in gemeinschaftlichen, sondern in gesellschaftlichen Strukturen groß werden und in gesellschaftlichen Strukturen handeln, diese Strukturen auch bereitstellen und natürlich den Einzelnen immer wieder auch herausfordern, dahingehend, dass er bitteschön nicht nur denen hilft, die er kennt, sondern auch dem ganz Fremden, dem Ausländer, dem sexuell irgendwie anders Orientierten und so weiter. Und da würde ich sagen, das stimmt. Also wahre Humanität zeigt sich erst da.
Also es würde ja eigentlich auch bedeuten, dass man in der Stadt vorurteilsloser groß wird.
Das stimmt. Ich meine, es gibt natürlich auch immer in der Stadt Gemeinschaften. Es bilden sich ja auch da sogenannte Peer Groups. Also insofern kann man diese Begriffe, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz scharf auseinanderhalten. Es gibt natürlich auch in der Stadt irgendwelche Ausschlüsse, Tendenzen zur Gleichförmigkeit innerhalb dieser Gemeinschaften und so weiter. Aber ich glaube dennoch, dass dadurch, dass das Stadtbild doch so heterogen ist, dass man eigentlich allen möglichen verschiedenen Lebensformen tagtäglich begegnet, eine gewisse Offenheit hat. Die mag in manchen Fällen natürlich auf einen ersten Blick so aussehen wie Gleichgültigkeit oder wie Desinteresse, weil man irgendwie da durchläuft und mit Millionen Menschen jeden Tag konfrontiert wird und natürlich jedem Einzelnen auch überhaupt nicht die Aufmerksamkeit schenken kann. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieses, nennen wir es ruhig Desinteresse, dass das auch dem jeweils anderen ermöglicht, sein Leben zu leben.
Dieses Beklagte, Sie haben es ja auch schon gesagt, man verschwindet in der Masse, wird nicht als Einzelperson gesehen, was man ja eigentlich so möchte, aber gleichzeitig um auch mit Plessner zu argumentieren, ist das auch ein Stück Freiheit, dass man eben nicht immer als Individuum auftaucht.
Genau das meint er. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wenn Sie jetzt sagen, man taucht nicht als Individuum auf, auch da gibt es nochmal eine ganz andere Perspektive. Man könnte ja sogar sagen, dass dadurch, dass es in der Stadt viel mehr Konkurrenz gibt, viel mehr Menschen, die sich auch hervortun wollen, die möglicherweise so einen leichten narzisstischen Impuls in sich spüren, also dieses Theatrale des Großstadtmenschen, das hat ja auch durchaus etwas, wenn man so will, egozentrisches, narzisstisches, selbstverliebtes. Dadurch, dass man eben inmitten dieser Menschen lebt, ist man natürlich auch dazu gezwungen, sich in irgendeiner Form wiederum von ihnen abzuheben, sich zu differenzieren. Also das hat der Philosoph Georg Simmel sehr schön gesehen. Der hat zwar den Großstadtmenschen harsch kritisiert für sein Desinteresse, für seine Gleichgültigkeit, für seine Blasiertheit und so weiter, aber der hat auch gesehen, dass möglicherweise der Großstadtmensch aufgrund des Milieus, in dem er lebt, in dem er groß wird, möglicherweise eine viel stärkere Persönlichkeit ausbildet, weil er viel mehr herausgefordert ist. Also der Landmensch, der möglicherweise sein gesamtes Leben mit denselben 400-500 Menschen verbringt, der auch von Anfang an eine ganz bestimmte Position innerhalb dieser Gemeinschaft hat, die ihm auch niemand streitig macht, weil die hat er einfach, der muss sich möglicherweise nicht so sehr anstrengen.
Was ja auch bei der Frage noch eine Rolle spielt, wir sprechen ja jetzt so sehr auch über die Befindlichkeiten und was es für die Persönlichkeitsentwicklung auch von Kindern bedeutet, von erwachsenen Menschen in der Stadt oder auf dem Land zu wohnen. Und was Sie ja in Ihrem Beitrag in dem Philosophie-Magazin auch festhalten, ist, dass es nicht einmal unbedingte Naturverbundenheit bedeuten muss, wenn man mit Kindern aufs Land zieht. Also jetzt auf der Ebene, dass wir ja alle ökologisch denken sollen und so. Und wenn man so denkt, so ökologisch, dann sprießt und grünt es ja gleich innerlich auf allen Seiten. Und das sieht man immer auf dem Land. Aber Sie fragen ja, ist die Stadt als ökologische Lebensform der Zukunft eigentlich nicht viel naheliegender?
Ein sehr plausibler Gedanke. Man muss ja nur mal aufs Land fahren und sehen, wie die Menschen dort leben. Also wiederum, wenn ich mich jetzt beziehe auf meinen Ort, da haben eigentlich fast alle Ehepaare zwei Autos, weil die Supermärkte und Schulen und die nächste Shopping-Mall einfach so weit entfernt ist, dass man da jetzt auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad hinkommt. Das heißt, man braucht tatsächlich zwei Autos, damit beide sich irgendwie autonom voneinander bewegen können. Kinder müssen möglicherweise auch mit dem Auto in die Schule gebracht werden, weil man das Kind auch nicht auf irgendeine Schule schicken will oder weil die Schule tatsächlich so weit entfernt ist. Natürlich hat man auf dem Land gemeinhin dann doch das Einfamilienhaus, während eben in der Stadt die Menschen häufig überhaupt kein Auto haben. Also ich zum Beispiel habe kein Auto und jetzt noch nicht mal irgendwie aus Umweltbewusstsein, sondern einfach, ich brauche gar kein Auto, weil ich eben mitten in der Stadt lebe. Ich habe eine Wohnung, die lässt sich, denke ich, viel besser heizen als ein Einfamilienhaus, braucht viel weniger Energie. Das heißt also, je dichter die Menschen aufeinander wohnen, desto weniger Energie brauchen sie. Und das hat eben den Kulturwissenschaftler Mike Davis dazu veranlasst zu sagen, die Lebensform der Zukunft, die liegt eigentlich in der Stadt. Wer wirklich ökologisch denkt, wer wirklich sich mit der Natur verbunden fühlt, der wohnt nicht auf dem Land. Er sagt, wenn alle jetzt irgendwie aus falsch verstandener Naturverbundenheit aufs Land ziehen würden, das wäre eigentlich das Ende der Natur.
Also Sie spielen jetzt natürlich auch, nehme ich an, auf so Sachen an wie Urban Gardening und öffentliche Parks, Carsharing, also wenn man dann mal ein Auto braucht. Also dass man sich in der Stadt die Dinge auch mehr teilt und sich auch ein bisschen Natur in die Stadt holt.
Genau, also interessanterweise ist es dann eben gerade wieder die Gemeinschaft, also wenn Sie sagen Urban Gardening, Carsharing, die eben in städtischen Strukturen in dieser Hinsicht ganz gut gedeiht. Wir sind zum Beispiel auch Mitglied einer Carsharing-Firma, was absolute Vorteile hat. Der Parkplatz ist direkt neben unserem Haus, das heißt, wir haben überhaupt keine Parkplatzprobleme und es ist für uns auch kostengünstiger, sich daran zu beteiligen und es ist eben umweltfreundlicher. Wir brauchen einfach kein eigenes Auto und das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen Stadtmenschen so. Auch das Urban Gardening, dieser Wunsch, die Stadt zu gestalten, sich Räume zu schaffen tatsächlich, in denen auch Natur wachsen kann, in denen Natur gedeihen kann, das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen der Zeit, dass die Menschen merken, ja, wir wollen nicht inmitten irgendwie einer Betonwüste wohnen, sondern wir wollen die Städte natürlich auch selber gestalten. Wir wollen auch nicht nur darauf warten, dass jetzt irgendwie die Stadtverwaltung sich überlegt, da eine Grünfläche anzulegen, sondern die Leute nehmen mehr und mehr wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbst den Spaten in die Hand. Und das ist etwas, was durchaus auch eine sehr positive Entwicklung ist und wo man sich fragen kann, ob es sich nicht möglicherweise in solchen Städten, wo das gelingt, ganz gut leben lässt.
Meinen Sie, die Tiere merken das auch schon, wie die Füchse und Luchse und so, die immer mehr in die Stadt kommen?
Ja, es gibt ja auch da eine Tendenz und auch viele Bücher übrigens, die genau das zeigen, dass also die Stadt eine regelrechte Arche auch für wilde Tiere ist. Also Füchse sind zum Beispiel in Berlin fast alltäglich. Also man sieht sie auf Friedhöfen, neuerdings auch auf Spielplätzen. Falken gibt es, die sich in den Rissen der Häuserwände einnisten. Also das heißt, gerade so eine Stadt wie Berlin, die ja jetzt auch nicht perfekt saniert ist, wo es einfach viele Brachen, Bombenlücken, Risse, Spalte und so weiter gibt, da nisten sich tatsächlich auch wilde Tiere ein.
Also wenn man Ihnen so zuhört, könnte man denken, Svenja Flasspöhler, dass die Frage nach Stadt oder Land in gewisser Weise ausgedehnt hat.
Dann eben wieder doch nicht. Also ich muss sagen, so gerne wie ich in Berlin lebe und so glücklich wie ich hier bin, ich kenne diese Landsehnsucht trotzdem. Und natürlich ist es für mich auch eine ganz andere Entspannung, wenn ich jetzt tatsächlich wandern gehe in den Bergen, wenn ich ins Meer fahre. Das ist einfach eine andere Form von Naturerfahrung. Das ist, glaube ich, unbestritten. Je städtischer die Welt wird, und sie wird immer städtischer, also immer mehr Menschen leben ganz einfach in Städten. Das ist eine unaufhaltsame Tendenz. Da wird die Landsehnsucht exponentiell anwachsen. Es ist ja auch gut, wenn man sich vorstellt, dass die Menschen einfach in der Stadt leben, dass dort ihr normales Leben stattfindet und dass sie sich vielleicht auch auf die Art und Weise eine Natur erhalten, jenseits der Stadt, die es wert ist, dass man sie hin und wieder aufsucht und genau das dort findet, was man eben in der Stadt nicht findet. Also auch wenn diese Landsehnsucht wahrscheinlich nie ersterben wird, möglicherweise sogar größer wird, je mehr Menschen in den Städten leben, bleibt trotzdem noch zu fragen, ob sich diese Alternative Stadt oder Land oder diese Frage, wo wir leben wollen und wo das gute Leben liegt, nicht möglicherweise doch erübrigt hat. Und diese Frage stellt sich mit Blick wiederum auf die technische Entwicklung, nämlich mit Blick auf das Internet. Also die Tatsache, dass einfach wir uns von überall her, aus den Großstädten, aber idealerweise eben auch aus dem letzten Winkel des Landes, der Natur, ins Internet einloggen können, online sein können, uns im World Wide Web bewegen können, da fragt man sich schon, ob eben dieses Dritte, das Netz eben, nicht längst die Alternative Stadt oder Land transzendiert hat.
Danke, Svenja Flasspöhler, die Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophiemagazins, war zu Gast in Kontext zur Frage, liegt das gute Leben auf dem Land? Eine Frage, der sich die neue Ausgabe des Magazins ausführlich widmet. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schell.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.